Unser heutiges Thema, das heißt Isra, ein Mann und sein Geheimnis. Isra, ein Mann und sein Geheimnis. Und wir müssen uns jetzt natürlich in diese Zeit hineindenken. Isra war noch nicht in Jerusalem, er war noch in Babel. Es war noch viel Volk der Israeliten, der jüdischen Menschen in Babel, aber jetzt nicht mehr. Sie waren noch in Babel, aber sie waren nicht mehr unter babylonischer Herrschaft, sondern unter persischer Herrschaft, weil Babylon von Persien eingenommen wurde. Und heute kommen wir jetzt endlich zu diesem Mann, hier in Kapitel 7 erst, nachdem dieses Buch benannt ist. Nämlich zu diesem Mann namens Isra. Den haben wir vorher noch nicht gefunden. In den anderen 6 Kapiteln haben wir vergeblich nach Isra gesucht, haben wir nicht gefunden. Wir haben immer nur von Zerubabel und von Jeschua gelesen, die anfänglich gekommen waren und hier mal den Brandopferaltar aufgebaut haben, dann den Grundstein oder das Fundament des Tempels, dann ist 10 Jahre die ganze Sache in Stocken gekommen und dann nach 10 Jahren wurde der Tempel weitergebaut und vollendet. Und jetzt kommt dieses Buch auf einmal auf Isra zu sprechen. Man weiß es nicht genau, doch einige Ausleger, die gehen sehr stark davon aus, dass gerade Isra dieses Buch geschrieben hat. Zumindest wird dies am Ende hier von Kapitel 7 sehr erkennbar. Vielleicht habt ihr euch gewundert, wo wir hier gelesen haben, wo es hier auf einmal heißt, gelobt sei der Herr unserer Väter, der solches dem König ins Herz gegeben hat und so weiter. Und Vers 28, und der mir Gnade zugewandt hat. Ja, wer ist mir? Hier sehen wir, dass Isra von sich spricht. Hier geht er auf einmal in die Ich-Form über. Und wer kann es letztendlich dann anders geschrieben haben, als derjenige, der von sich selber spricht? Also der mir Gnade zugewandt hat vor den Königen und seinen Räten, und so fasste ich Mut, weil die Hand meines Gottes über mir war. Das kann nur derjenige letztendlich schreiben, der es selber erlebt hat. Deswegen gehen wir sehr stark davon aus, dass Isra dieses Buch verfasst hat. Zumindest ab Kapitel 7. Der erste Punkt heute heißt Isra, ein Mann und sein Geheimnis, gleich wie unser heutiges Thema. Ein Mann und sein Geheimnis. Wir wollen uns zunächst nochmals die Frage stellen, was bedeutet eigentlich der Name Isra? Ich habe es in der ersten Predigt schon erwähnt, aber die Wiederholung ist die Mutter aller Studierenden, heißt es, darum möchte ich das auch heute gerne nochmal anführen. Isra bedeutet Hilfe. Isra bedeutet Hilfe oder auch Jahwe hilft. Das heißt, der Herr hilft. Hilfe oder auch Jahwe hilft. Vielleicht konnten es sich auch einige von euch schon merken. Was für uns jedoch auch wichtig ist, das ist das eine, dass Isra der Bedeutung seines Namens völlig gerecht wurde. Denn er wurde für Gottes Volk die rechte Hilfe. Sein Name bedeutet Hilfe oder Gott ist Hilfe. Gott hilft. Und er wurde die rechte Hilfe für sein Volk zur rechten Zeit. Denn Gott, der Herr, hatte Isra genau zu der Zeit nach Jerusalem gesendet, als das Volk dringlich wieder Hilfe brauchte. Das war ja nur eine Truppe, ich sag mal in Anführungszeichen, es waren nur 50.000 Mann damals hingezogen. Und die waren jetzt ziemlich allein dort noch in Jerusalem und in Juda, wo sie sich überall niedergelassen hatten. Nur 50.000 Mann. Und es musste ja weitergehen. Und Hilfe war vonnöten. Und jetzt hatte Gott diesen Isra zubereitet. In der letzten Predigt, da konnten wir uns ja noch mit diesem wunderbaren Ereignis befassen. Schließlich kam es endlich so weit, dass der Tempel fertig gebaut werden konnte, dass der Tempel vollendet werden konnte, dass er eingeweiht werden konnte. Ja, unsere letzte Predigt hieß, ein Freudenfest beginnt. Es war wirklich ein ganz hohes und wunderbares Ereignis, mit dem wir uns beschäftigt hatten. Welch eine große Sache für Jerusalem und Israel, dass der Tempel jetzt wieder aufgebaut war. Nicht mehr so schön wie der erste Tempel von Salomo, aber es war auch so, dass man wieder einen Tempel hatte. Ein Freudenereignis. Doch wenn wir jetzt von Kapitel 6 auf Kapitel 7 übersteigen, da heißt es jetzt hier plötzlich, Nach diesen Geschichten aber begab es sich. Das sehen wir, da kommt ein neuer Zeitabschnitt auf uns zu. Nach diesen Geschichten. Hier wird also ein ganz neuer Abschnitt eingeleitet. Und wenn man die Geschichtsschreibungen genauer betrachtet, man erfährt da auch viel in den Chronika-Büchern, so erkennt man, dass wir uns jetzt bereits knapp 60 Jahre nach der Tempeleinweihung befinden. Das ist ein langer Zeitraum, der sich zwischen diesen zwei Kapiteln befindet, zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7. Der Tempel wurde im Jahr 516 vor Christus eingeweiht. Und jetzt befinden wir uns hier in Kapitel 7 im Jahr 458 vor Christus. Auf dieses Jahr wird nämlich die zweite Rückführung der Juden datiert. Also liegen ziemlich genau 58 Jahre dazwischen, man kann sagen knapp 60 Jahre. Und was kann in 60 Jahren oder auch 58 Jahren nicht alles geschehen? Oder kann viel geschehen? Überlegen wir uns mal, was in dieser Zeit allein in einer neu gegründeten Gemeinde alles geschehen kann. Was denkt ihr, was die nächsten 50 Jahre sein wird, wenn unsere Gemeinde weiter Bestand hat? Natürlich denken wir, hoffentlich wächst sie, hoffentlich wird sie stabil. Eine Gemeinde kann über all die Jahre sehr gesund heranwachsen. Sie kann in kürzester Zeit auf 50, 100 oder auf 200 Leute heranwachsen. Das kann geschehen. Eine Gemeinde kann auch sehr gesund wachsen in der biblischen Lehre. Jeder Einzelne auch kann ganz fest werden im Glauben. Aber alles kann auch ganz anders sein. Es kann sich auch alles ganz anders entwickeln. Wenn am Wort Gottes nicht festgehalten wird, wenn in Gott nicht festgehalten wird, wenn nicht gebetet wird, dann kann so schnell ein Abrutsch da sein oder man kann in verkehrte Richtungen abdriften oder wenn die Lehre nicht sauber vermittelt wird, man kann auf alle Seiten abdriften. Eine Gemeinde kann auch nach solch einer Zeit, das kann aber schon nach 10 und 20 Jahren geschehen, von Gottes Wort und der gesunden Lehre abweichen. Wir sehen das heute überall, auch im evangelikalen Bereich, was alles für Abdriftungen da sind. Eine Gemeinde kann heutzutage so schnell verwässert werden, so schnell liberal werden, so schnell sich in irgendwelche verkehrten Richtungen ausufern, ob das Gesetzmäßigkeit ist oder ob es auf der anderen Seite Schwarmgeistigkeit ist. Es gibt so viele komischen Dinge. Oder ob man sagt, ja, wir müssen uns alle eins machen, wir gehen jetzt überall mit, wo auch die Kirchen mitgehen, wir verstehen darunter die große Ökumene. Das ist alles nicht richtig. Das sagt das Wort Gottes alles nicht, das sollen wir nicht tun. Oder wenn es ganz schlecht läuft, kann eine Gemeinde auch nach ein paar Jahren wieder aufgelöst werden. Ich spreche hier von der örtlichen Gemeinde. Für eine örtliche Gemeinde ist das möglich. Aber der Herr Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das spricht aber für seine Gesamtgemeinde, für die universelle Gemeinde. Schon viele örtliche Gemeinden, die hat es nach ein paar Jahren nicht mehr gegeben. Da haben wir keine Garantie. Aber die universelle Gemeinde, sein Leib, die gesamte Gemeinde, also im Gesamtbild, die wird von den Pforten der Hölle nicht überwältigt werden. Der Einzelne von uns auch nicht, wenn wir errettet sind. Nun, hier nach 58 Jahren sehen wir, der Tempel, der steht noch, von dem wird geredet, ist noch alles da, die Leute sind auch noch dort vor Ort. Der Tempel wurde nicht aufgelöst, vieles wurde auch in guter Weise fortgeführt, doch es hatten sich auch gewaltige Missstände eingeschlichen. Darauf kommen wir dann in den weiteren Kapiteln noch zu sprechen. Aber zunächst treibt uns noch eine weitere Frage um. Wir möchten uns noch ein bisschen mit Esra beschäftigen, um den geht es heute vordringlich in dieser Predigt. Wer war Esra eigentlich? Wer war Esra? Und hier in Kapitel 7, Vers 6, da bekommen wir bereits eine gute Antwort. Hier lesen wir, Esra war ein Schriftgelehrter, wohl bewandert im Gesetze Moses, welches der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Hochinteressant wird es für uns dann zusätzlich, wenn wir dann noch in seinen Stammbaum hineinsehen. Hier von den Versen 1 am Ende bis Vers 5 werden uns so viele Namen genannt, da wird uns sein Stammbaum aufgezählt. Und es ist hochinteressant, auf wen sein Stammbaum zurückgeht. Denn er geht bis auf einen hohen Priester zurück. Auf den ersten hohen Priester. Und das war Aaron, der Bruder von Mose. Er war ein Nachkomme Aarons, des hohen Priesters. Und in diesem Stammbaum, da kommen auch hochkarätige andere Namen vor. Ein Nachkomme Aarons. Dieser Nachkomme Aarons kommt jetzt nach Jerusalem. Ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetze Moses. Und weil Esra ein Mann war, der sich im Worte Gottes gut auskannte, konnte er auch dann entsprechenden Missständen massiv entgegenwirken. Zumindest hat er auch von dem König Artasasta hier den Auftrag bekommen, den wir in Vers 14 lesen. Weil du von dem König und seinen Räten gesandt bist, eine Untersuchung über Juda und Jerusalem anzustellen. Nach dem Gesetze deines Gottes, das in deiner Hand ist. Also geh mal dahin und schau, ob da alles läuft, wie es von deinem Gott befohlen ist. Ob da alles so gehandhabt wird, wie es von dem Gesetz deines Gottes gefordert wird. Er musste also, wurde beauftragt vom persischen König, nach dem Rechten zu schauen, dort in Jerusalem und in Israel. Ja, und wie schon gesagt, Esra konnte auch später vielen Missständen massiv entgegenwirken. Wir sind sogar erschrocken, wenn wir die weiteren Kapitel lesen. Und deshalb könnte man von Esra durchaus auch als von einem Reformator sprechen. Er hat das Volk wieder ganz zum Wort zurückgebracht. Wie auch damals ein Martin Luther, der sich wieder ganz auf das Wort stützen wollte. Ganz auf den Glauben, ganz auf die Gnade. Das ist wunderbar. Solche Leute braucht man immer wieder. Damals wie heute. Esra war ein Mann, der sehr zum Segen für die heimgekehrten Juden wurde. Denn Esra hatte sich auch einen ganz wichtigen und grundlegenden Vorsatz gefasst. Wie hatte dieser Vorsatz geheißen? Wir lesen hier in Vers 10 davon. Da bekommen wir gleich Einblicke in sein Herz, wie so seine Ausrichtung war. Und hier heißt es in Vers 10, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Damals war das Gesetz sehr, sehr wichtig, dass man das eingehalten hatte. Heute würden wir viel mehr von den Geboten sprechen, von den Geboten Gottes. Aber damals war das Gesetz sehr, sehr wichtig. Und es waren ja nicht nur die 10 Gebote, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt davon. Es waren ja über 600 Gebote, die es zu beachten galt. Die ganzen Vorschriften, die da waren. Aber wir lesen hier in Vers 10, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. Und wenn er das erforscht hat und selber auch getan hat, was wollte er dann tun? Er wollte in Israel Gesetz und Recht lehren. Er wollte sich dafür einsetzen. Das ist eine ganz wichtige Information auch für uns. Esra war also ein Mann von ganz besonderem Format. Ich habe früher auch nicht so groß gedacht von Esra. Aber wenn man sich mit diesem Text auseinandersetzt, da staunt man, was hier für ein Mann hervorgegangen ist. Esra war ein Mann von ganz besonderem Format. Zudem wurde er vom persischen König persönlich angeleitet und beauftragt, eben nach Jerusalem zu gehen und dort eben nach dieser Sache zu schauen, was hier bewegt wird und was hier vom Gott des Himmels, wie es der persische König gesagt hat, gefordert wird. Und eben Gottes Sache entsprechend weiterzuführen. Und ich möchte nicht übertreiben, aber ich möchte schon sagen, dass Esra ganz bestimmt so angesehen war wie ein Fürst. Das war schon ein mächtiger Mann. Oder ähnlich wie heute das Ansehen eines hochkarätigen Politikers. Oder vielleicht wie ein Kirchenkleriker, der in einem hohen Amt steht. Esra war ein hoch angesehener Mann. Er war ein Mann von Format und ein Mann mit klarem Profil. Ja, und auch wir, du und ich, wir können uns von Esra eine Scheibe abschneiden. Auch wir sollten Leute mit klarem Profil sein. Wir sollten nicht solche Leute sein, wie vielleicht manchmal unsere Autoreifen aussehen, obwohl man ja heute auch nicht mit glatten Reifen auf der Straße fahren darf. Aber unsere Autoreifen, die brauchen auch Profil. Warum? Gerade auch im Winter oder bei Nässe. Damit wir in der Spur fahren können, damit wir nicht hin und her schleudern oder dass er uns womöglich raushaut. Du und ich, wir brauchen Profil. Profil für unser Glaubensleben. Und wir müssen auch Profil für andere zeigen können. Nicht etwas vortäuschen, sondern Echtheit beweisen. Wir sollten Leute mit klarem Profil sein als Christen. Leute, die in dieser Zeit und Welt auch klar auf Gottes Wort und auf Gottes Wille ausgerichtet sind. Lasst uns diesbezüglich an Esra noch etwas hinterfragen. Und zwar möchten wir gleich zu Beginn noch ein Geheimnis ans Licht bringen. Nämlich, um das sich auch die Überschrift dreht. Denn es ist uns auch wichtig, dass wir das Geheimnis dieses Mannes erkennen, weshalb Esra in solch einen wichtigen Auftrag hineingestellt wurde. Und warum er in solch eine Position kam. Was war das Geheimnis von Esra? Im rechten Verständnis können wir auch fragen, was war das Geheimnis von Esras Erfolg? Also bitte im Geistlichen sprechen wir nicht von Erfolg, aber in gewisser Weise können wir sehen, Esra konnte etwas bewegen. Und was war das Geheimnis von seinem Erfolg? Wenn man heute populäre Leute in dieser Welt und Gesellschaft fragt, was sagen die nicht alles? Was ist das Geheimnis deines Erfolges? Wenn man einen Politiker fragt oder einen Star oder einen Musiker oder einen Sportler. Was ist das Geheimnis deines Erfolges? Ein Sportler wird sagen, ja, eigene Kraft, eigenes hartes Training, Ausdauer und viel Geschick. Ich vertraue mir und ich vertraue meiner Mannschaft und wir werden es schon schaffen. Andere sprechen davon, dass man an sich selbst glauben muss und sprechen eben von ihrer Ernsthaftigkeit. Ja, ich habe auch Selbstdisziplin und ich werde schon durchziehen. Ich schaffe das schon. Weil andere sagen wiederum, ja, mein Geheimnis ist das Schicksal, das hinter mir steht. Mein Schicksal hat mir das beschert. Darum bin ich in solch einem Ansehen, in solch einer Position. Andere gibt es, die sagen, ja, meine Eltern, die waren schon hoch angesehen und mein Umfeld hat mir dazu verholfen. Deshalb bin ich heute das geworden, was ich bin. Und es gibt so viele Gerüchte und Rezepte, die da weitergegeben werden. Andere sagen, der Glaube an dieses oder jenes hat mir dies oder jenes eingebracht. Wenn wir doch jetzt in Esra mal nach dem Geheimnis seines Erfolges fragen würden, was hätte er uns gesagt? Wir können fest davon überzeugt sein, dass Esra sehr, sehr demütig war oder auch zu uns gewesen wäre und er hätte uns genau das geantwortet, was hier im Worte Gottes steht. Er hätte uns ganz bestimmt gesagt, das war die gute Hand Gottes, die über mir war. Nichts anderes. Es war die gute Hand Gottes, die über mir war. Die gute Hand meines Gottes war über mir und darum durfte es mir gelingen. Nicht, weil ich hoch angesehen sein wollte oder weil ich was Besonderes sein wollte. Das können wir sicherlich anhand von Esra sehen. Die gute Hand Gottes. Und wisst ihr, das ist ein Ausdruck von Esra, den wir hier in Kapitel 7 und Kapitel 8 insgesamt 6-mal finden. Die gute Hand seines Gottes. Die gute Hand Gottes, die über ihm war. Die gute Hand Gottes, die über mir war. Wie es auch immer geschrieben steht. Was heißt das, dass die gute Hand Gottes über Esra war? Was bedeutet das? Wir sehen darin den Segen, der über Esra war. Den Segen, den Esra von Gott empfangen hatte. Der Segen Gottes, der über Esra stand. Es war natürlich einerseits die Bewahrung Gottes, aber auch sein Mut und sein Gelingen. Und nur der Segen Gottes ist die Erklärung dafür, dass dieser jüdische Priester solch ein Ansehen und Vertrauen zum persischen König bekam und so viel für Gott erreichen konnte. Obwohl auch auf der anderen Seite so viel auch gegen ihn arbeitete, das sehen wir auch an anderen Stellen. Natürlich ist Esra das nicht einfach in den Schoß gefallen. Ach, legen wir uns mal auf den Sofa an, heute kommt der Segen von Gott herab. Und wir brauchen ja nichts tun. Ich schaue halt so ins Wort Gottes und der Segen wird immer fließen. Natürlich, Esra hatte das Wort erforscht, auf jeden Fall, das war so. Aber er musste sich auch befleißigen. Gott hat auch Esras Fleiß gebraucht. Er hat seine Bemühungen gebraucht. Er hat auch seinen Verstand und seine Intelligenz gebraucht, ja, seine Fähigkeiten. Und Gott wollte, dass er sich einsetzt für seine Sache. Doch wisst ihr, mit all seiner Intelligenz und mit seinen Fähigkeiten hätte er letztendlich nichts bewegen können, zumindest nichts für Gott, wenn er nicht auch in einer engen Beziehung und im Glauben zu Gott gelebt hätte. Er musste auch Glaubensschritte tun, genauso wie du und ich auch. Gott können wir nur gefallen, alttestamentlich und neutestamentlich, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir uns auf sein Wort stützen, ihm Glauben schenken. Wenn wir eine enge Beziehung zu ihm pflegen, wie es auch der Herr Jesus im Neuen Testament sagt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie dumm sind wir oft. Wir meinen, ja, jetzt mache ich mal das und dann kann ich ja dem Herrn vielleicht nachher dafür danken. Und ja, also das andere brauche ich jetzt dem Herrn auch nicht extra sagen, weil das schaffe ich ja so. Und erst wenn es vielleicht mal nicht mehr gelingt oder wenn wir irgendwo an die Wand fahren, dann, oh Herr, bitte hilf du, ich komme nicht weiter. Aber wisst ihr, Gott will keine so komischen Beziehungen. Er möchte, dass du dich ständig öffnest zu ihm. Wir haben es am Mittwoch in der Gebetsstunde gehabt. Was heißt beten? Wir können viele Ausdrücke dafür verwenden. Vieles ist auch nicht falsch. Aber letztendlich ist Gebet zunächst nichts anderes, als sich für Gott öffnen. Lass Gott herein in dein Leben, jeden Tag aufs Neue, jede Stunde aufs Neue. Petrus sagt, wirf alle deine Sorgen auf ihn. Frage, wenn Gottes Wort uns sagt, in 1. Petrus 5, Vers 7, werfet alle eure Sorgen auf ihn und wir tun das nicht, sind wir dann Gottes Wort gegenüber gehorsam? Das ist eine Tat, die wir tun sollen. Tu es. Das ist Täter des Wortes zu sein. Wirf sie auf ihn. Gott befiehlt es. Wenn wir es nicht tun, dann sind wir schlichtweg ungehorsam. Tun wir nicht das, was Gott sagt, dann vertrauen wir ihm wahrscheinlich auch nicht. Und wenn ich es abgegeben habe, dann muss ich auch ihm vertrauen. Herr, du hast es, ich habe es dir gegeben. Amen. Ich kann sie morgen wiederbringen, ja, das kann ich machen, vielleicht auch am Tag dreimal, aber letztendlich bei ihm auch lassen. Beharrlich bitten, das fordert Gott schon von uns. Und Gott kann etliche Fähigkeiten und etlichen Einsatz von dir und von mir gebrauchen und auch verwenden, um seine Ziele zu erreichen. Wenn aber seine gute Hand nicht über uns ist. Wenn seine gute Hand nicht über uns ist, so kommen seine Ziele auch nicht zustande. Und unsere Bemühungen sind dann ziemlich vergeblich. Du und ich, wir brauchen Jesus. Das ist nichts Neues, oder? Aber ich muss es euch immer wieder von Neuem sagen, auch mir selber. Du und ich, wir brauchen Jesus. Wir brauchen den Herrn Jesus. Wir sprechen vom Herrn. Er ist nicht ein Kumpel, sondern er ist der Herr. Wir brauchen diesen Herrn, damit für ihn etwas in unserem Alltag und auch in unserer Gemeinde herausspringt. Er soll verherrlicht werden. Nur durch ihn, durch seine gute Hand, können seine Ziele zustande kommen. Es geht nämlich zuerst um ihn, nicht um uns. Nachher geht es um uns, aber zuerst um ihn. Und durch ihn, ja durch seine gute Hand, kann auch wahre Frucht entstehen, anders nicht. Kommen wir jetzt wieder zu Esra. William MacDonald, der sagt in seinem Kommentar, ganz gewiss war Esra ein Mann des Buches und eine lebendige Illustration der ersten drei Verse von Psalm 1. Also er hat das gelebt, was im Psalm 1 steht. Was steht im Psalm 1? Vielleicht können wir da mal kurz weiterblättern. Wir kommen ja gleich zu den Psalmen, wenn wir vorblättern. Psalm 1. Auch ein wunderbarer Psalm, gerade fürs Frühjahr. Da können wir den besonders gut verstehen und lesen den auch vielleicht noch gerne als im Herbst und Winter. Im Psalm 1, da heißt es in Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rate der Gottlosen, noch steht auf den Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern, Vers 2, seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetze forscht Tag und Nacht. Vers 3, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken, und alles, was er macht, gerät wohl. Wer wünscht sich das nicht? Wer wünscht sich das nicht von uns? Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Da fließt immer etwas, da ist immer Leben da, da kommt etwas hervor, da sprudelt etwas, da ist Wachstum da. Und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, wenn die Frucht reif ist, wird sie sich entfalten und dessen Blätter nicht verwelken, und alles, was er macht, gerät wohl. Das ist in Jesus zu bleiben, das ist in seinem Wort zu bleiben, das ist beständig im Geiste zu wandeln. Wer wünscht sich das nicht? Möge auch unser Leben wenigstens eine kleine Illustration davon sein, eine kleine Darstellung, oder immer mehr ein Spiegel solcher Aussagen werden. Bei Esra war das zu finden. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Erstens war Esra ein Mann und sein Geheimnis. Zweitens, Esra zur rechten Zeit von Gott berufen. Wie ich es vorhin bereits gesagt habe, befinden wir uns im Jahr 458 vor Christus, und ein König namens Artasasta war damals König von Persien. Und wie schon gesagt, beinahe 60 Jahre waren nun seit der Einweihung des Tempels ins Land gezogen. Und diese erste Truppe von Heimkehrern aus der Gefangenschaft durchlebte, trotzdem, dass jetzt der Tempel stand, immer noch eine schwere Zeit. Die Stadt war ja noch bei weitem nicht aufgerichtet. Und die Widersacher, sie waren auch hier und da, Widerstände erhebten sich, und es musste alles ja wieder mehr und mehr in Gang kommen. Diese erste Truppe von Heimkehrern aus der Gefangenschaft durchlebte also weiterhin eine schwere Zeit. Doch Gott wusste auch um diese Truppe. Und Gott hatte dieser Truppe immer wieder sein Geleit gegeben, sodass sie überhaupt durchhalten konnten. Und wir haben schon gesehen beim Tempelbau und bei der Herausführung aus der Gefangenschaft, wie Gott treu ist. Also wenn wir nirgends die Treue Gottes sehen, dann sehen wir es hier über alle Maßen in diesem Buch, wie treu Gott auch hier zu seinem Volk ist. Was tat Gott während dieser Zeit, während dieser 60 Jahre? Er bereitete jetzt diesen Mann vor, diesen Esra, für eine große Aufgabe, um sein Volk weiterzubringen. Und er bereitete eine zweite Gruppe von jüdischen Menschen vor, die jetzt von Babel nach Jerusalem hinaufziehen sollen. 1500 Kilometer. Die waren lange unterwegs. Wir lesen auch hier von mehreren Monaten. Eine zweite Gruppe sollte jetzt hinaufziehen. Gott hatte alles in die Wege geleitet. Interessant. Gott hatte das Herz von Esra vorbereitet. Und Gott hatte auch alles in die Wege geleitet, nämlich das Herz dieses Königs, Artasastas. Er hatte alles vorbereitet, damit diese Truppe, die schon in Jerusalem war, und die ganze Stadt Jerusalem weitere materielle Versorgung bekommen konnte, aber auch weitere geistliche Erbauung und Unterstützung. Und es stimmt, was jemand einmal sagte, indem er sagte, jeder Mensch ist wichtig vor Gott und Gottes Werk. Hier hat er vordringlich die Gläubigen gemeint. Jeder Mensch ist wichtig vor Gott und Gottes Werk. Doch vieles steht und fällt mit der Führerschaft. Wie war es, als Gott, der Herr, sein Volk aus Ägypten erlösen wollte? Hat er das ohne Führer getan? Wen hat er da berufen? Ein Werkzeug aus der Wüste, Mose. Er hatte Mose aus der Wüste berufen. Als Israel geteilt und besiegt war, da hatte Gott den Samuel berufen. Später hat er auch den David berufen, einen Mann nach dem Herzen Gottes, um als König seinem Volk zu dienen. Und so erfahren wir immer wieder, dass Gott immer wieder neue Führer berufen hat, auch durch das ganze Buch Richter hindurch. Immer wieder Leute, die wieder eingetreten sind, um das Volk zu führen. Und Gott hat in 5. Mose 4, Vers 40 versprochen, die Nachfahren zu segnen, wenn jemand in seinen Geboten und Satzungen wandeln wird. Dort heißt es, Darum beobachte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete. So wird es dir und deinen Kindern nach dir wohlergehen. Und du wirst lange leben in dem Lande, das dir der Herr dein Gott gibt für alle Zeiten. Gott hat hier eine alttestamentliche Verheißung gegeben. Und wir haben uns schon damit befasst, im Stammbaum von Esra, wenn wir nochmal da zurückgehen, da waren einige bekannte Männer. Geistliche Führer sind da zu finden in diesem Stammbaum. Zum Beispiel Hilkia oder auch Zadok oder Pinehas. Ich kann jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Aber wenn man diese Männer anschaut, wie sie Gott gebraucht hat, das war gewaltig. Und wenn wir um diese Männer und ihr Wirken für Gott wissen, so verwundert es uns kaum, auch letztendlich zurückverfolgt bis Aaron, dass nun gerade aus diesen Reihen ein Mann des Segens hervorgeht, nämlich wieder ein neuer Mann, nämlich Esra. Gott hat hier Kinder und Kindeskinder gesegnet. Wobei wir das auch wissen müssen, dass das noch keine Erfolgsgarantie für Esra war, auch wenn er von seinen Vorfahren her gesegnet war durch Gott. Aber es war schon mal ein guter Anfang. Besser als wenn man zu solcher einer Generation gehören würde. Wir sprechen hier vom Alten Testament. Neutestamentlich kann man das nicht sehen. Wo der Herr einen Fluch legt bis auf die dritte oder vierte Generation. Das hat es damals auch gegeben. Das war nicht gut. Aus solch einer Generation wäre Israel bestimmt nicht hervorgegangen. Was uns bei Esra besonders hervorsticht, das ist auch sein außergewöhnlicher Mut. Denn es heißt hier im zweiten Teil von Vers 6, Kapitel 7, Vers 6, und der König gab ihm alles, was er, also Esra, von ihm forderte, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Esra hatte sich nicht gescheut, den König zu bitten, ob er dieses oder jenes bekommen würde. Ja, er hatte sogar von dem König eingefordert. Er hat gewusst, ich möchte hinaufziehen nach Jerusalem. Sicherlich war er im Königshause sehr bekannt. Und er hatte vielleicht auch einen schriftlichen Antrag dem König gestellt. Also ich würde gerne nach Jerusalem hinaufziehen, da bräuchte ich bitte dieses oder jenes. Ich bin schon froh, wenn im Kreisverwaltungsrat wieder der Antrag vom Büchertisch durchgeht. Auch da braucht es manchmal Mut, wieder bei der Behörde anzufragen oder für dieses und jenes, wenn man Einsatz macht. Da sind wir schon froh. Aber Esra, der hat viel mehr erbitten. Ich bräuchte das, das, das für meine Reise und Schätze dazu und verschiedene Opfer und was da alles gebraucht. Und das heißt, und der König gab ihm alles, was er forderte. Esra hatte Mut, aber er hatte auch im Segen des Herrn gebeten. Ihm wurde letztendlich alles gewährt und gegeben. Warum? Und da kommen wir immer wieder auf sein Geheimnis zu sprechen. Weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Der Herr hat es gesegnet. Und aus Vers 6 wissen wir, dass Esra in der Schrift gelehrt war und dass er wohl bewandert war im Gesetze des Mose. Und das müssen wir wissen, wer sich viel mit der Schrift auseinandersetzt. Wer im Wort des Herrn bewandert ist, und Esra war ein bewanderter Mann im Worte Gottes, der wird seinen tiefen Glauben und seine tiefe Überzeugungen im Worte Gottes gründen. Herr, du hast es gesagt. Das hast du damals gesagt, als das Volk noch in der Wüste war, aber du hast den Gesetzesbund mit uns geschlossen, dann ist es für uns heute noch genauso gültig. Das konnte Esra dem Herrn schwarz auf weiß vorlegen. Du hast es gesagt, so ist es und so möchte ich dir vertrauen. Wir heute aus dem Neuen Testament, wir wissen aus Römer 10, Vers 17, danach kommt der Glaube aus der Predigt. Wir sitzen heute in der Predigt. Gott möchte den Glauben stärken, immer wieder aufs Neue in der Predigt. Aber auch wer noch nicht gläubig ist und kommt unter eine Predigt, der kann auch zum Glauben hindurchdringen durch eine Predigt. Die Predigt aber durch Gottes Wort. Ohne Gottes Wort ist eine Predigt vergeblich. Und Esra besaß einen tiefen Glauben. Das erkennen wir an seinem Vorsatz und letztendlich auch an seinen Schritten, die er unternommen hat. Er hat nicht gesagt, ach, ich bin ja hier der Schriftgelehrte in Babel und jetzt, Herr, ich bitte dich, dass da in Jerusalem, dass da alles richtig vonstatten geht. sende du da irgendwelche Männer hin. Natürlich, wir können auch nicht überall hingehen, wir können nicht an allen Orten gleichzeitig sein, aber er wusste, sein Platz ist auf Dauer nicht Babel, sein Platz ist Jerusalem. Und er wusste, wenn da eine Veränderung geschehen soll, dann muss er selber hingehen. Heute sollten sich vor allen Dingen auch junge Menschen immer wieder fragen, ist mein Platz wirklich da? Hier vielleicht in München oder wo ich jetzt gerade bin? Oder möchte Herr mich vielleicht nicht doch auch irgendwo womöglich in der Mission gebrauchen? Sollte ich da den Herrn nicht einmal ein bisschen mehr hinterfragen? Wenn es bestätigt, dass der Platz hier ist, ist alles okay. Aber man sollte es nicht zu leicht machen und sagen, ja, mein Platz ist ja immer hier. Und die anderen sollen rausgehen. Herr, ich bitte dich, dass du Arbeit in deine Hände sendest. Und sich selber nie in Betracht zieht. Man muss sich da immer prüfen, wo man dem Herrn am besten dienen kann, wo man sich für ihn am meisten einbringen kann. Esra hat es sicherlich getan. Er hat die Not gesehen in Jerusalem und er wusste, ich muss nach Jerusalem. Ich muss zu meinem Volk. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Sicherlich hat er das schon in Babel auch schon ausgeführt. Doch jetzt war die Heimat an der Reihe. Und wisst ihr, das ist eigentlich auch ein schöner Vergleich. Babel ist auch ein Bild für die Welt. Und Gottes Volk, das hat noch nie in die Welt hineingehört. Oder in die Kreise der Welt, wie wir es auch vorhin gehört haben aus Psalm 1. Wohl der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und sitzt da, wo die Spötter sitzen. Gott will sein Volk gesondert wissen. Und Gottes Volk, der Platz für Gottes Volk ist Jerusalem. Auch wir sind nicht mehr Bürger dieser Erde, wir sind Bürger des Himmels. Unser Platz ist das himmlische Jerusalem. Da wird jetzt eine Stätte für dich bereitet. Und da gehören wir hin, da gehören wir jetzt schon hin. Das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Und Esra wusste, er muss unbedingt nach Jerusalem hinaufziehen. Doch der König, dieser Artasasta, musste ihn und alle Juden, die mit ihm wieder zurück nach Israel ziehen wollten, auch ziehen lassen. Das war nicht selbstverständlich. Und es war, die Zeit war nicht immer reif, aber jetzt schien sie reif zu sein. Und Esra hatte sich deshalb an den König gewandt. Und auch als bei Esra dieses Unternehmen reif wurde, da hatte Gott auch auf der anderen Seite das Herz des Königs zubereitet. Es hat alles zusammengepasst. Gott hat es bestätigt. Gott hat dieses Unternehmen reif gemacht. Natürlich dürfen wir auch davon ausgehen, dass Esra diese Sache schon jahrelange vorher ins Gebet gelegt hatte. Ihm war es ein Herzensanliegen, dass er wieder einsteht für Israel und dass er eines Tages hinaufziehen wird und dass ein König wieder reif wird, wie der König Darius, der hat es zugelassen, den Tempel zu bauen. Jetzt war dieser Artasasta dran. Hoffentlich öffnet sich dieser König auch für unser Volk und gibt noch eins obendrauf, dass wir wieder nach Jerusalem können. Esra war ein Mann, der wusste, was in den Sprüchen steht. Sprüche 21, Vers 1. Es war schon nach der Zeit Salomos. Die Sprüche gab es schon. Und Esra wusste, gleich Wasserbächen ist des Königs Herz in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er es will. Das ist auch für uns ganz wichtig zu wissen. Wir sind daran beteiligt, wohin das Herz der Politiker geleitet wird. Wohin das Herz der Bundeskanzlerin geleitet wird oder des Bundespräsidenten und anderer. Wir sind daran beteiligt. Gott leitet es, wohin er es will. Unsere Gebete müssen dahinter stehen, dass Gutes dabei herauskommt. Doch wir sind auch fest davon überzeugt, dass Esra sich auch bemüht hat, mit dem König schon vorher in Kontakt zu treten. Und wie es hier auch aussieht aus diesem ganzen Zusammenhang, hat er schon vorher ein gutes Ansehen bei dem König genossen. Er hat Vertrauen gewonnen. Das erkennen wir aus dem Schreiben, das nun der König Artasasta hervorgebracht hat, worin ersichtlich wird, dass der König irgendwie voll hinter Esra steht. Das ist ganz gewaltig hier. In Vers 26 lässt der König sogar noch ankündigen, und ein jeder, der nicht mit Fleiß das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs tun wird, über den soll gewissenhaft Gericht gehalten werden. Das weist er den Israel an. Es sei zum Tode oder zur Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis. Israel wurde hinter alles gestellt. Dieser König hatte sich ganz hinter Israel und auch somit hinter das Gesetz Gottes gestellt. Er hatte völliges Vertrauen zu Israel. Denn dieser König hatte es irgendwie erkannt, dass Esra ein Mann war, der voll auch hinter dem Gesetze Gottes stand und dass er von Gott gesegnet war. Und was konnte Esra dann später sagen in Vers 27? Esra hatte eines Tages nur darüber gestaunt, das ist gewaltig, was Gott hier getan hat. Er konnte sagen, gelobt sei der Herr, unser Väter Gott, der solches dem König ins Herz gegeben hat, das Haus des Herrn in Jerusalem zu zieren. Das war nicht selbstverständlich. Esra wusste, das hat Gott getan, was mit diesem König hier geschehen. Gelobt sei der Herr, unser Gott, der solches dem König ins Herz gegeben hat. Warum konnte Esra so etwas mit Gewissheit sagen? Andere würde sagen, das ist jetzt halt mal ein gutmütiger König. Das ist so veranlasst, weil er Freude hatte an Israel. Zufall, oder? Einer ist halt gut, der andere ist schlecht. Würde vielleicht manche von uns sagen. Aber Esra konnte es mit Gewissheit sagen, weil dies ganz genau die Antwort auf seine Gebete war. Er war ein Mann des Gebetes. Und dass das geschehen ist, das war die Erhörung seiner Gebete. Wie gesagt, andere hätten gesagt, das sind aber schöne Zufälle oder das ist eine gute Idee des Königs. Doch wer gezielt für etwas betet, wer gezielt etwas von Gott erwartet, der wird sagen, das ist Gottes Antwort auf meine Gebete. Das sind keine Zufälle. Das ist nicht einfach so geschehen. Ich wünsche es uns allen, dass wir immer mehr Gottes Wirken sehen, das aus unseren Gebeten hervorgeht. Doch Esra selbst wusste, letztendlich war es auch wiederum nicht von ihm abhängig, sondern alles ist Gottes Gnade, dass solches zustande kommt. In Vers 28 sagt er, und damit meint er Gott, der mir Gnade zugewandt hat vor dem Könige und seinen Räten, vor allen gewaltigen Fürsten des Königs. Er wusste, Gott hat auch ihm Gnade zugewandt. Und als Esra das alles erkannte, der König steht hinter ihm, es kommt alles zustande, da spricht er, und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war, und versammelte die Häupter von Israel, hier in Vers 28 am Schluss, dass sie mit mir hinaufzögen. Jetzt leitet er alles in die Wege. Liebe Freunde und Geschwister, es ist sicherlich immer wieder für uns auch mutmachend, auch für mich persönlich, wenn man für manche Dinge betet. Man betet und betet. Und irgendwann sieht man, langsam kommt das zustande, dann kommt das zustande, dann kommt das zustande. Also wenn man sieht, Gott bestätigt es von allen Seiten und es kommt zustande. Das ist etwas Wunderbares. Wenn man sieht, Gott leitet die Dinge zusammen, er hat die Fäden in seiner Hand und gebraucht unsere Gebete, es kommt zustande, was wir von ihm erbitten, dann macht es einfach Mut, weitere Schritte zu gehen. Wenn sich mal ein Türspalt öffnet, dann öffnet sich da ein Türspalt und auf einmal geht die Tür weiter auf. Das ist eine mutmachende Sache, so mit Gott zu leben und dann weiter feste Schritte zu machen. Ja, Herr, wenn du das getan hast, dann denke ich, tust du auch das Nächste und das möchte ich jetzt auch von dir erbitten. Danke, dass du es tun wirst. Das ist Glaubensleben. Und Esra wurde jetzt ermutigt, dieses große Unternehmen zu starten. An diesen Dingen erkennen wir, dass Esra auch mehr tat, als letztendlich nur sich gute Vorsätze zu machen oder nur das Wort zu studieren. Studieren ist ja auch schon viel, aber er hat mehr daraus gemacht. Ja, und wir erfahren die wahren Segnungen nicht nur darin, dass wir allein auf Gottes Wort hören, oder auch Gottes Wort lesen, wobei das ganz, ganz wichtig ist. Müssen wir uns wirklich zur Priorität machen. Gottes Wort hören, auch wie heute Morgen, oder Gottes Wort selber lesen. Das ist unbeschreiblich wichtig. Doch wenn es nicht zur Umsetzung in unserem Leben kommt, wisst ihr, was wir dann tun? Dann betrügen wir uns selbst. Ihr kennt die Verse von Jakobus. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Jakobus 1, Vers 22. Jakobus sagt sogar in Jakobus 1, Vers 25, dass ein Täter des Wortes selig sein wird in seinem Tun. Mögen wir auch immer wieder diese Seligkeit erfahren in unserem Leben. Ein Täter des Wortes wird selig sein in seinem Tun. Und nicht umsonst hat einmal jemand gesagt, wenn unsere Erkenntnis nicht zum Gehorsam führt, so haben wir am Ende kein brennendes Herz, sondern einen aufgeblähten Kopf. Und die Wahrheit wird zu einem Spielzeug, anstatt zu einem Werkzeug zum Bauen. Das ist eine wichtige Aussage. Wenn unsere Erkenntnis nicht zum Gehorsam führt, so haben wir am Ende kein brennendes Herz, sondern einen aufgeblähten Kopf, und die Wahrheit wird zu einem Spielzeug, anstatt zu einem Werkzeug zum Bauen. Ganz grundlegende Sache. Esra, der war jemand, der studierte das Wort. Aber nicht nur das, sondern er setzte es in die Tat um. Er war ein brennender Mann für den Herrn. Und er wollte es wieder weiterlehren, auch unter dem Volk. Wir wissen, dass sich damals die meisten Leute nicht leisten konnten. Ich weiß auch nicht genau jetzt, wie das war. Das müsste ich auch mal nachstudieren, ob man da überhaupt an eine Schriftrolle herangekommen wäre zu damaliger Zeit. Aber die einfachen Leute konnten es sich damals auch einfach nicht leisten, eine Schriftrolle mit dem Gesetz zu besitzen. Es war einfach die Aufgabe der Priester und Leviten, dem Volk die Schriften vorzulesen und sie zu erklären, ja, das Volk zu unterrichten. Aber schauen wir mal in die heutige Zeit hinein. Heute ist es auch wichtig, den Menschen das Wort weiterzugeben, den Menschen das Wort weiter zu erklären. Du und ich, wir sind heute als Priester vor Gott eingesetzt. Wir sind die Leute, die den anderen Menschen etwas weitervermitteln sollten. Oder auch als Glaubensgeschwister gegenseitig. Heute ist es ja auch viel einfacher. Jeder kann eigentlich in unserem Land, zumindest die Deutschen, die meisten können lesen. Es gibt auch Analphabeten, aber das sind wenige. Wenn nicht, dann kann man auch was hören aus CDs und was sonst alles gibt. Und die Bibel ist in Europa oder auch hier in Deutschland für jeden zugänglich. Für jeden zugänglich. Die Bibel, die gibt es schon zum Schleuderpreis. Wir haben da hinten diese weiße Bibel ausliegen, die kostet nicht einmal 2 Euro. Eine ganze Bibel. Die neue Schlachter 2000. Die Bibel wird heute zum Schleuderpreis hinausgegeben. Oftmals auch umsonst. Unbeschreiblich günstig. Ja, wenn jemand sagt, oh, 2 Euro, die kann ich mir nicht leisten, das ist mir zu viel. Ja, dann drücke ich sie ihm sofort in die Hand, dann kriegt er sie noch geschenkt. Soll niemals daran fehlen, dass jemand das Wort Gottes nicht hat. Und wir haben heute so viele Möglichkeiten, das Wort Gottes zu hören. Einerseits in den Gemeinden. Andererseits gibt es heute unzählige CDs mit Predigten und Aufnahmen von Vorträgen. MP3s, massenweise. Es gibt Sticks, wir haben Fernsehen, wir haben Radio, wir haben Internet, wir können uns an allem bedienen. Das ersetzt natürlich nicht Gemeinde, das ist klar. Und es gilt natürlich auch alles zu prüfen, muss ich an der Stelle auch sagen. Aber wir haben Zugang zum Worte Gottes wie noch nie. Wie noch nie. Und die Erkenntnis mehrt sich in unserer heutigen Zeit genauso, wie es der Prophet Daniel schon voraussagte. Wir sind in dieser Zeit. Und doch stellen wir in unserer heutigen Generation, vor allen Dingen hier in unserer Gesellschaft fest, in Deutschland, aber in ganz Europa, dass unsere heutige Generation nicht mit dem Wort Gottes geht. Das Wort Gottes geht trotz allem verloren in unserer Gesellschaft. Das ist der traurige Aspekt dabei. Nach allem anderen streckt man sich aus. Aber das Wort Gottes, das scheint heute nichts mehr wert zu sein. Schade. Aber wie viel wichtiger ist es für uns, die Chancen zu nutzen, die Gott uns gibt, wo wir mit irgendjemandem übers Wort reden können oder irgendjemandem wenigstens mal eine kleine Schrift weitergeben können oder nur ein neues Testament oder vielleicht auch sagen, hey, wenn du mehr Interesse hast, ich bringe dir tatsächlich mal eine Bibel vorbei. Kriegst du von mir Ehrensache, gebe ich dir gerne, damit auch du das ewige Leben bekommst. So ist es eben unbeschreiblich wichtig, dass wir die Menschen heute auf die Bibel aufmerksam machen. Aber nicht nur das, sondern die Menschen, die möchten ja auch sehen, dass du das auch lebst, was du glaubst. Wenn der oder die sich so verhält, kann ich nichts feststellen. Also da muss nichts dran sein an deren Glauben. Dann ist es einfach unglaubwürdig. Wenn heute jemand an Esra herumzweifelt und sagt, ich weiß nicht, ob der Esra so überzeugend war und ob der wirklich auch das geglaubt hat, was er gelehrt hat, so kann man von Esra sofort sagen, wenn du es ihm nicht glaubst, so schau auf seinen Wandel. Kannst du nachlesen, was er alles gemacht hat. Er hat das getan, was er geglaubt hat. Es war sichtbar. Schön wäre es, wenn man das auch von uns sagen könnte. Esra hatte Gottes Wort studiert und er hatte auch Gottes Wort gelebt. Und nun hatte ihn Gott zur rechten Zeit zu einem großen Werk berufen. Und wisst ihr, Gott bildet seine Werkzeuge immer wieder im Verborgenen heran. Das wissen wir von Mose. 40 Jahre im Hofe des Pharao, 40 Jahre beim Schafehüten draußen in der Wüste Midian, bis ihn dann endlich Gott berufen hatte. Oder David beim Schafehüten, als Gott ihn dann als König rufen ließ. Oder denken wir an den Herrn Jesus, unscheinbar in die Welt eingetreten, in Bethlehem. Keiner hätte es gedacht, da wird der zukünftige König Israels geboren, der Messias. Der wurde ja später noch verachtet. Sie haben es nicht geglaubt, dass er der Messias ist. 30 Jahre mehr oder weniger im Verborgenen gewirkt, in einer Familie aufgewachsen, Handwerk gelernt, im Beruf gestanden, das Judentum praktiziert. Und erst nach 30 Jahren in den öffentlichen Dienst getreten. Im Verborgenen herangewachsen, im Verborgenen ist da etwas. Hat Gott etwas herangebildet? Natürlich war es der Sohn Gottes, er wusste um seinen Auftrag. Aber was man mit seinen Jüngern, die er berufen hatte? 3 Jahre ist er mit denen im Land herumgezogen, hat sie ausgebildet für ihren zukünftigen Dienst. Bis sie später vom Herrn selbst als Apostel eingesetzt wurden. Ein Apostel ist ein Gesandter Gottes. Sogar der Apostel Paulus. Man meint, er wäre sofort nach Jerusalem gezogen. Aber wisst ihr, da war auch eine Zeitspanne von 3 Jahren. Er hat sich nicht mit Fleisch und Blut abgesprochen und ist zuerst 3 Jahre nach Arabien. Er hatte dort Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht hat er auch nochmal die Schriften studiert und wie sich alles verhält. Erst dann ist er hinausgezogen in den Dienst. So hatte auch Esra viele Jahre hinter sich, die er treu mit Gott gegangen war, bevor er jetzt in diesen großen Auftrag gestellt wurde. Im Jahr 538 vor Christus kehrte die erste Welle der Juden nach Jerusalem zurück. Damals waren es ca. 50.000. Und jetzt entstand eine zweite Gruppe. Es waren viel, viel weniger. Es waren ca. 1500 Männer, Frauen und Kinder, die jetzt mit Esra nach Jerusalem hinaufzogen. Aber auch das war eine große Aufgabe. Und seine Aufgabe war der Wiederaufbau der Stadt zu Jerusalem mit den Stadtmauern und vor allem aber auch dem Volk eine geistliche Festigung und Erneuerung zu bringen. Kommen wir noch ganz kurz zu einem letzten Punkt. Erstens, Esra ein Mann und sein Geheimnis. Zweitens, Esra zur rechten Zeit von Gott berufen. Drittens, Esra ein Mann mit Vollmacht. Das müssen wir noch ganz kurz anschauen. Und es ist schließlich ein Unterschied, ob man etwas in eigener Macht tut oder ob man von Gott zu einer Aufgabe bevollmächtigt wird. Wir können sagen, ja, ich bin Vollmacht. Das kann auch eigene Macht sein. Oder es kann sein, du hast Vollmacht. die kann durchaus von Gott sein. Vollmacht sein oder Vollmacht haben, das ist ein Unterschied. Von Esra wissen wir, dass er bevollmächtigt wurde von Gott und von dem damaligen König. Wir lesen hier in Vers 12, Artasasta, der König der Könige, an Esra, den Priester, den Schriftgelehrten im Gesetze des Gottes des Himmels, ausgefertigt und so weiter. Also das königliche Schreiben sprach direkt von Esra. Esra wurde beauftragt von diesem König, letztendlich zuerst von Gott. Und Esra wurde alles anvertraut, was zu diesem Auftrag nötig war. Wir lesen hier in diesem Kapitel von enorm großen Schätzen, die Esra anvertraut wurden. Denn er durfte alles Silber und Gold, was er dafür irgendwie bekommen konnte, mitnehmen für dieses Werk. Es wurde ihm anvertraut. Auch selbst der König und seine Räte, lesen wir hier in Vers 15, die hatten auch noch freiwillig etwas dazu gespendet. Ein König spendet etwas für Jerusalem. Das ist erstaunlich. Und seine ganzen Räte, Silber und Gold, auch das wurde dem Esra in die Hände gelegt. Da nimm's mit für deine Arbeit, für das Haus Gottes und für Jerusalem. Auch lesen wir in Vers 19 von verschiedenen Geräten, wahrscheinlich Tempelgeräten, die jetzt doch noch nicht in Jerusalem waren. Auch die sollte er alle mitnehmen. Oh, er hat enorm viele Sachen mitgenommen. Auch das wurde Esra übergeben. Doch das war noch nicht alles. Esra durfte sogar alles, was noch notwendig war, im Nachhinein von der Schatzkammer des Königs anfordern. Der König hatte auch allen Schatzmeistern jenseits des Stromes, das heißt als jenseits von Euphrat und Tigris, die jetzt bereits schon im Lande Kanaan waren, befohlen, gebt dem Esra alles, was er von euch fordert. Die Schatzkammern des Königs und der Könige waren offen. Gott hat sie aufgemacht. Welch ein Vertrauen hatte dieser Mann genossen. Und auf welch wundersame Weise durfte er erst erleben, wie Gott alles, was er zu Gottes Werk benötigte, einfach hinzugelegt bekam. Es war gewaltig. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn Gott Türen öffnet, dann kann sie niemand mehr schließen. Wenn Gott Türen öffnet, dann kann sie niemand mehr schließen. Und merken wir uns dabei, Gottes Vorratskammern, die sind unerschöpflich. Erst neulich hatte ich mit einem Missionar gesprochen. Da hat mir gesagt, jetzt muss er da so oft da hin und her fahren, dieses und jenes tun und in eine Richtung öfters fahren, viel mehr als in den anderen Monaten. Dann habe ich gesagt, ah, da kommen aber auch ganz schöne Spritkosten dann auf dich zu. Dann hat er gesagt, ja, da vertraut er ganz auf den himmlischen Vater. Er sagte, ich habe einen himmlischen Vater, dem alles Öl und aller Treibstoff gehört. Der wird mich schon versorgen. Ganz genauso, wie es im Buche Haggai heißt, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Ihm gehört alles. Und er kann es uns jederzeit zukommen lassen oder für sein Werk öffnen. Ja, wir dürfen auch solche Dinge in Anspruch nehmen. Und unser himmlischer Vater, der sagt auch zu dir und zu mir zugleich, trachte zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Dann brauchst du dich nicht rumsorgen. Denn dann wird dir alles, was du brauchst, was du benötigst, hinzugelegt werden. Das war jetzt eine freie Übersetzung von Matthäus 6, Vers 33. Dort heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Das tut Gott. Esra bekam den Auftrag, dass alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, mit großer Sorgfalt verrichtet wird. Er musste schon Verantwortung dafür tragen und es musste mit Sorgfalt verrichtet werden, nicht schlampig. Nicht so Pi mal Auge, ja, das machen wir so und dort tragt man vielleicht auch was ein und dort nicht. Es wurde alles mit Sorgfalt verrichtet. Ihm wurde dieses Vertrauen geschenkt nach Vers 23. Das hat der König als Befehl gegeben, alles was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, das werde für das Haus Gottes des Himmels mit großer Sorgfalt verrichtet. Das wurde Esra so anbefohlen, damit nicht ein Zorn über das Königreich des Königs und seiner Kinder komme. Also dieser König Artasasta, der hat sich gefürchtet vor Gott. Macht es ja alles richtig dort in Jerusalem. Ich möchte nicht, dass über mein Haus der Zorn Gottes kommt. Er wusste, alles ist von diesem Gott abhängig. Und wisst ihr, es liegt so ein großer Segen über aller Obrigkeit, die Gott fürchtet und die sich auf Gott ausrichtet und darauf bedacht ist, dass das zustande kommt, was Gott in seinem Wort sagt und befohlen hat. Wohl dem Politiker, der sich auf Gott ausrichtet. Wohl dem König. Wohl der Stadt. Und weil dieser König wusste, der Esra, der ist vertrauenswürdig, so hat er ihm alles zukommen lassen. Der wird dafür sorgen, dem traue ich das an. Sogar durfte Esra das Gericht halten über diejenigen, die den Geboten Gottes nicht nachgekommen sind. Wir staunen. Welch ein Vertrauen, ja welch eine Vollmacht Esra von Gott und von dem König bekommen hatte. Das heißt aber auch nicht für uns heute, dass jeder, der jetzt vertrauenswürdig ist, gleich solch große Dinge anvertraut bekommt. Danach wollen wir gar nicht trachten. Das soll auch nicht unser Anliegen sein. Was für uns heute wichtig ist, das ist das eine, dass auch wir vor Gott Treue beweisen sollen. Denn Gott vertraut treuen Menschen vieles an. Und Gott kann sein Werk nur mit treuen Menschen tun. Und Gott wird Treue immer belohnen. Der Apostel Paulus sagte zum Beispiel auch zu seinem Mitarbeiter Timotheus: Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertreue allen möglichen Leuten an, die dir begegnen, unterrichte jeden. Natürlich soll man den Menschen das Evangelium weitersagen, das schon. Aber wisst ihr, wenn es um mehr Inhalte geht, ist gar nicht jeder so gefragt. Was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das vertraue treuen Menschen an. Such dir treue Menschen aus. Und welche fähig sein werden, auch andere zu lehren. 2. Timotheus 2, Vers 2. Nur treuen Menschen kann man auch viel anvertrauen. Wem aber viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert. Wer aber auch im Geringsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein, sagt der Herr. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert. Das werden wir uns in der nächsten Predigt von Esra anschauen. Ich denke, ich habe die Zeit schon fast überzogen heute. Ich bin sehr dankbar, dass ihr bis hierher einigermaßen wach geblieben seid. Und wir kommen jetzt auch zum Schluss. Wir hatten heute das Thema Esra, ein Mann und sein Geheimnis. Und zum Schluss wollen wir uns nochmals die Frage stellen: Was war das Geheimnis Esras? Was war das Geheimnis, dass er so von Gott und von dem damaligen König gebraucht werden konnte? Halten wir daran fest, sein Geheimnis ging aus der Ausrichtung, seiner persönlichen Ausrichtung zu Gott hervor. Es war auch ein gewisses Geheimnis, das aus der Linie Aarons hervorstammte, aber das war nicht alles. Sein Geheimnis hatte auch mit dem Vorsatz seines Herzens begonnen, das Wort des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Daraus ging sein Geheimnis hervor. Und das Geheimnis war, dass die gute Hand seines Gottes über ihm war. Mögen auch wir Esra ein Stück weit nacheifern oder dem Vorbild Esra folgen, das Wort des Herrn zu studieren, es aber auch zu leben. Mögen auch wir uns gute Vorsätze, Gott wohlgefällige Vorsätze im Herzen fassen. Gott sieht dein und mein Herz. Und ich denke, dann werden auch wir davon berichten können, ob in völlig positiven oder negativen Zeiten. Gott ist über uns. Er bringt uns immer weiter. Seine gute Hand ist über uns. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, für dein ewiges Wort, für die vielen, vielen Vorbilder, die du uns in deinem Wort hinterlassen hast. Aber auch, Herr, dass wir von den Fehlern, auch von den Fehlern Israels lernen, dass wir nicht in dieselben Fehler hineingeraten. Auch in unserem Glaubensleben, da drohen Abrutschgefahren zur Linken und zur Rechten. Wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass wir in der Mitte bleiben können, dass wir auf dich schauen können und dass wir in der gesunden Lehre weiter wachsen dürfen, gefestigt werden, dass wir nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, sondern gefestigt werden und als Einheit in der Gemeinde immer mehr durch deine Liebe zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, und das ist Christus, das bist du selbst, der Herr. So möchten wir uns dir anbefehlen und bitten dich, Herr, um gute Herzensentschlüsse, um Herzensvorsätze, die nur du kennst von jedem Einzelnen, dass wir dir gefallen und dass wir immer wieder aufs Neue diesen Blick haben. Ja, deine gute Hand ist auch über deinen Kindern, auch heutzutage. Und dafür loben und preisen wir dich und möchten uns dir und deiner Gnade anbefehlen. Im Namen Jesu. Amen.